Der Angriff auf den Iran. Befreit die Bevölkerung aus der Unterdrückung oder ist er ein Brandbeschleuniger im Nahen Osten? Die Umfragen sagen ein knappes Abstimmungsresultat bei der Individualbesteuerung voraus. Wer würde dann bei einem Ja profitieren und wer draufzahlen? Und Bundesgeld für die Opfer von Gran Montana. Ist das ein wichtiges Signal von der Solidarität oder müssen nicht eher andere zahlen? Das ist der Sonntag als Podcast. Schön, los ist zu. Ich bin Oliver Steffen und meine Gäste heute sind Marianne Binder von der Mitte, der Benjamin Fischer von der SVP und der SP-Vizepräsident John Pult. Lust und Frust von der Woche beschäftigen tut natürlich auch mich der Angriff im Iran. Und vermutlich wie viele stecke ich irgendwo zwischen der Hoffnung für die Menschen, die während Jahrzehnten unter dem Mullah-Regime haben müssen leben, die unterdrückt worden sind, und gleichzeitig der Angst, dass es zu einem jahrelangen Bürgerkrieg, zu einer Militärdiktatur oder sonst etwas könnte kommen, das dann noch schlimmer wird, kaum vorstellbar, aber durchaus auch möglich. Und das beschäftigt mich, aber wir reden dann auch noch darüber. Und die Lust war der Freitagabend. Da haben die Absolventinnen und Absolventen von der CH Media Academy ihre Diplome bekommen. Über 20 junge Talente, die die intensive Ausbildung bei Radio, Fernsehen, Online und Print gemacht haben und erfolgreich abgeschlossen haben. Und die nehmen nicht nur einen tollen Rucksack mit für ihre Zukunft, sondern, und das ist das besonders Schöne, was mich freut, ganz viel Leidenschaft für den Journalismus. Und in sich inne wissen sie auch, wie wichtig dass der Journalismus und der Job ist für die Menschen, die ihn am Schluss konsumieren. Und darum an dieser Stelle herzliche Gratulation an die, die das erfolgreich abgeschlossen haben. Marianne Binder, deine Freude, dein Ärger?
Ja, also Frust oder Ärger. In dieser Woche ist der 4. Jahrestag begangen worden von der russischen Vollinvasion in der Ukraine. Und da hat es auf dem Bundesplatz eine Kundgebung gegeben. Das hat mich sehr gefreut, oder die Solidarität mit der Ukraine. Auf der anderen Seite bin ich ein bisschen überrascht gewesen, dass in ganz Europa sind offizielle Häuser sind angestrahlt gewesen mit der blau-gelben Farbe. Und in der Schweiz hat das nicht stattgefunden. Und wir haben ja jetzt zusätzlich noch ein Gesetz, das wir jetzt verabschieden, wo wir zwar Sanktionen gegenüber Russland übernehmen, aber auch die Ukraine mit Sanktionen belegen. Und dort habe ich schon ein Problem, dass wir jetzt die Verordnung sogar in ein Gesetz gießen. Ich war schon gegen die Verordnung und bin jetzt auch sicher gegen das Gesetz, weil letztlich der Krieg in der Ukraine betrifft ganz Europa und betrifft auch die Sicherheit der Schweiz. Und wir müssen endlich einen Plan haben, wie wir mit der Ukraine umgehen.
Und die Freude?
Ich habe gesagt, die...
Das ist die Freude, die Freude,
also die Demonstration und der Frust, das ist vom Bundesplatz, die Solidarität. Ich habe das zusammen da.
Benjamin Fischer, Freude und Ärger?
Ja, ich habe mich sehr gefreut. Gestern habe ich ein kleines Ausflügel gemacht mit meinen zwei Kleinen. Der älteste war der Pfadi. Und dann sind wir auf den Regensberg. Das ist ja gerade bei mir in der Nähe. Dort hat es einen Turm aus dem 13. Jahrhundert. Sind auf den Turm aufgegangen und da hat man eine wunderbare Sicht über das ganze Zürcher Unterland. Und ich wohne ja jetzt erst seit knapp 2 Jahren im Zürcher Unterland. Und habe dort noch meine Geografiekenntnisse wieder auffrischen können. Es ist also fantastisch, wie man die Stadt Zürich sieht. Also man sieht auf
Aber die hast du gekannt.
Schaffhausen. Ja, aber von dort aus, oder? Bis in Aargau. Man sieht das Atomkraftwerk Leibstadt, wo der Dampf hinten raufkommt. Oder? Und man hat wirklich die Rundumsicht bis auf Deutschland, wenn das Wetter noch ein bisschen schöner wäre. Also ist allen zu empfehlen, mal ein Ausflug zu machen auf den Turm im Regensberg. Ja.
Und Ärger?
Was mich sehr ärgert, ist das, was uns eigentlich noch bevorsteht in den nächsten Wochen. Entlastungspaket 27. Der Bundesrat hat mal vorgeschlagen, dass man im Budget 27 etwa 1,5 Milliarden und nachher auf 8 und 29 je 3 Milliarden könnte sparen. Und jetzt ist es durch den Ständerat, es ist durch die Finanzkommission im Nationalrat und jetzt ist noch etwa 2/3 übrig. Also man würde dann im 27 vielleicht noch etwa 1 Milliarde, 1,5 und man würde dann nachher im 29 und etwa 2 Milliarden können sparen auf ein Budget von über 90 Milliarden. Und das ist einfach wirklich also ernüchternd und frustrierend, wenn man immer davon redet. Man das lange nicht mal, um den Bundeshaushalt wirklich ins Lot zu bringen, geschweige denn, um irgendwas von Sicherheit finanzieren oder AHV finanzieren oder irgendetwas von all dem zu finanzieren, was man da unbedingt will. Also wenn immer geredet wird, von, ja, wir müssen jetzt endlich sparen und so, und dann sieht man, von so einem eigentlich schon kleinlichen Sparpaket bleibt dann noch ein mickriges übrig. Und ich befürchte, wenn es dann wirklich Dubai die Räte verabschiedet ist, dann wird noch viel weniger übrig bleiben.
Gut, aber ihr hättet ja die Hand in den nächsten Wochen, um das besser zu machen.
Ich hoffe es wird. Hoffentlich stirbt es zuletzt.
Ja, und Pult, Lust und Frust bei dir?
Alle Beraterinnen und Berater sagen immer, man muss ja auch etwas privat sagen. Aber ich bin privat einfach rundum glücklich. Darum will ich gar nichts Spezifisches rauspicken und erlaube mir doch, bei beiden Kategorien etwas politisch zu sagen und mache es mir heute ganz einfach. Lust oder Freude der Woche war, dass bei der letzten Umfrage vor der Abstimmung vom 8. März bei der Anti-SRG-Initiative der Trend aus meiner Sicht doch recht klar Richtung Nein geht. Und Frust war, dass hingegen bei der Individualbesteuerung, die wir heute noch diskutieren, der Trend eben leider auch Richtung Nein geht. Noch Mehrheit beim Ja. Und das heisst, bei der einen Abstimmung, die mir sehr wichtig ist, habe ich ein gutes Gefühl und bei der anderen bin ich ein bisschen am Bammeln.
Aber du gönnst mir, dass ich mich jetzt bei beiden freue.
Das gönne ich dir auf jeden Fall.
Über das reden wir noch. Also, jetzt kommen wir zuerst zu unserem ersten Thema. Es ist der Krieg im Iran.
Die USA und Israel haben mit massiven Luftschlägen unter anderem militärische Anlagen und Ziele vom Regime im Iran angegriffen. Der Revolutionsführer Ali Khamenei ist tot. Der Iran hat mit Angriff auf US-Stützpunkte in der Region reagiert. Führt dieser Militärschlag zum Sturz vom Regime oder zu einem grossen Krieg im Nahen Osten?
Marian Binder, ein grausamer Unterdrücker, der Tausende von Menschenleben auf dem Gewissen hat, Ali Khamenei, ist tot. Da muss man sich eigentlich nicht gerade freuen, aber das müssen wir eigentlich gut finden.
Ja, wir haben jetzt in den letzten zwei Monaten Iranerinnen und Iraner auf der Straße gesehen, die gekämpft haben gegen das Regime. Man muss ja trennen, oder, von dem islamistischen Regime und zwischen dem islamistischen Regime und den Iranerinnen und Iranern, die kämpfen für eine Demokratie und für einen Rechtsstaat. Und das war wirklich ein grausamer Schlechter. Also, ich meine, das ist unglaublich, was in den letzten zwei Monaten nur oder, an Menschen gestorben sind, ermordet, vergewaltigt, gefoltert. Man sagt ja, 300'000 Menschen sind einfach irgendwo dann.
Aber heiligen verdichten Zweck dann auch Mittel?
Also ich würde es jetzt mal so sagen, ich bringe wirklich keine Tränen an. Es wäre vielleicht gar nicht so schlecht gewesen. Wir hätten können vor ein internationales Gericht stellen, dass er einfach muss man gerade stehen für all das, all die Verbrechen, die er angerichtet hat. Aber meine Sorge gilt natürlich im iranischen Volk mit dem Willen, Demokratie und einen Rechtsstaat zu haben. Und wenn die Angriffe dem Ziel würden helfen, dann denkt mir schon, dann würde ich für das iranische Volk wirklich eine Freude haben. Es wird ja auch auf der Straße zum Ausdruck.
Also zwei hehre Ziele. Einerseits, ich zitiere dich, von dem Schlechter befreien. Andererseits eine Demokratie. Eigentlich hehre Ziele, aber von eurer Seite höre ich nur Bruch vom Völkerrecht.
Das weiß ich nicht. Ich habe auch eine Ambivalenz in mir. Eigentlich ähnlich, wie du das gesagt hast. Und ich kann auch vieles teilen, was Marian Binder gesagt hat. Ich meine, das iranische Terrorregime ist eines der schlimmsten Regime auf der Welt. Und man kann nicht unglücklich sein, wenn das geschwächt wird. Allerdings hat es auch eine andere Seite. Und die andere Seite ist, ja, es ist nicht ein Aufstand vom Volk, was sein Selbstbestimmungsrecht ist, sondern es ist ein Angriff, eine Bombardierung von außen, wo auch Unschuldige getötet werden. Und wir wissen nicht, zu was das führt. Es kann im besten Fall dazu führen, dass es einen Wandel gibt, der positiv ist, aber es kann auch dazu führen, dass das Regime sich hält, ohne auch den ehemaligen Führer, noch brutaler wird, die Repression noch mehr anzieht, noch mehr unschuldige Menschen sterben, oder dass es totales Chaos gibt, dass dann auch noch mal Leute darunter leiden. Und darum, ich glaube, das Wichtigste in so einer Situation ist, versuchen, empathisch zu sein mit der iranischen Bevölkerung, ihre Hoffnungen, die sie jetzt vielleicht haben, ernst nehmen und estimieren, aber auch ihre Ängste wahrnehmen und was man machen könnte, beispielsweise als Schweiz, wäre die iranische Zivilgesellschaft unterstützt, auch die verschiedenen unterschiedlichen Gruppen, die es gibt. Die sind ja nicht alle gleicher Meinung, die gegen das Regime sind. Die versuchen, einen Tisch zu bringen, diesen Prozess zu unterstützen. Aber dort könnte die Schweiz einen Beitrag leisten, indem wir mit der iranischen Zivilgesellschaft in der Schweiz etwas machen. Und dann müsste die Schweiz auch längst beispielsweise mindestens Sanktionen übernehmen, die die EU gemacht hat gegen das Regime. Das ist eigentlich immer noch peinlich, dass wir das nicht, bis jetzt nicht gemacht haben.
Am Schluss ist es ein guter Tag, ein gutes Wochenende für die Menschen im Iran. Was ist deine Einschätzung?
Ja, insgesamt würde ich sagen schon. Und es wird ja entsprechend gefeiert. Ich habe einen guten Freund, der Iraner ist. Und der hat mir gestern geschrieben, es ist die beste Nachricht, die ich in meinem ganzen Leben je bekommen habe. Und das muss man anerkennen. Also die haben lange auf das gewartet. Aber ich bin da ebenfalls einverstanden. Die Gefahr besteht natürlich, dass es einen grösseren Flächenbrand gibt. Oder die ganze Situation ist sehr, sehr kompliziert. Und es gibt jetzt, es ist erstaunlich, dass der Khamenei jetzt bereits tot ist. Das ist auch schon anerkannt worden von den Iranern selber. Und das gibt ein bisschen Hoffnung, oder? Dass man es jetzt wirklich relativ rasch könnte zu Ende bringen könnte. Aber das ist eine kleine Hoffnung, weil die Gefahr ist natürlich auch gross, dass es wirklich zu einem längeren Krieg kommt, dass es sich auch weiter ausbreitet. Das war leider zu erwarten. In den letzten Monaten hat sich das so abgezeichnet. Amerika hat das auch schon lange gesagt, dass sie sich jetzt auch auf Nahen Osten konzentrieren. Aus verschiedenen Gründen. Und man muss auch sehen, dort geht es nicht primär um die Befreiung des iranischen Volkes, sondern auch um geostrategische Punkte. Es ist auch so, dass die Iraner das Atomwaffenprogramm weitergeführt haben. Das Regime hat Langstreckenraketen bauen, die dann weit über Israel ausreichen. Und das ist natürlich eine zunehmende Gefahr geworden. Oder?
Aber ein Regimewechsel, der von außen herbeigeführt wird, so wie es jetzt Israel und die USA versuchen, ist etwas wahnsinnig Schwieriges, das wahrscheinlich in den seltensten Fällen gelingt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Donald Trump Bodentruppen in den Iran schickt, um denen zu helfen. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen.
Gut, was Donald Trump macht, weiß man sowieso nie. Oder? Das kann man immer wieder neu, an jeden Tag wieder
aber von neuem. Aber das müsste ja konsequent sein, dass es funktioniert.
Aber letztlich muss es eine Stärkung sein vom iranischen Volk. Also wir sind jetzt seit Jahren, oder, schauen wir zu. Und ich meine, ich habe höchste Bewunderung für den Mut und für das Anstehen von diesen Menschen, die jetzt auf der Straße sind und einfach das Regime nicht mehr wollen. Mit allen Gefahren, mit allen Ängsten, die sie haben, mit den Drohungen, dass sie gefoltert werden, dass sie sterben, wie sie, dass, wie das Volk jetzt sich für seine Befreiung kämpft, also vor allem gegen das Regime. Und da kann man ja nicht einfach von außen, wir sind jetzt auch gegen demonstrieren, gegen das Regime, da kann man nicht einfach von außen sagen, da sei nichts passiert im Iran. Ich glaube schon auch, die grosse Kraft muss vom Volk selber kommen. Und die Schweiz steht jetzt wirklich mal gut dran, genau die demokratischen, liberalen Kräfte, die im Iran entstehen, zu unterstützen. Da wäre jetzt mal etwas, was man machen könnte.
Wie
statt dann die Schutzmachtrolle einnehmen. Also man ist ja immer noch dort und hat die Kontakte zu diesen Gruppierungen sicher. Das wäre
eine Rolle kann, aber Schweiz. Kann die Schweiz da eine Rolle spielen? Oder ist es am Schluss nicht einfach der Donald Trump, der sagt, okay, jetzt ist es für mich gut, ich habe meine Ziele erreicht, wir gehen wieder. Und was dann im Iran passiert, das passiert dann halt.
Also meine grosse Befürchtung ist das, was du auch schon angesprochen hast, dass es Donald Trump relativ egal ist, wie es dem iranischen Volk geht. Ich finde auch, seine Kommunikation jetzt ist schrecklich gewesen, wo er gesagt hat, ich bombardiere jetzt und wenn ich fertig bin, müsst ihr dann sozusagen die Regierung stürzen. Ich meine, das ist kann für die Bevölkerung im Iran auch eine schreckliche Nachricht sein. Weil wenn durch Bombardements zwar das Regime und das Militär und das politische System geschwächt ist, aber noch da ist und beispielsweise die Revolutionsgarde dann die Macht noch deutlicher übernehmen und mit aller Brutalität dann jeglichen Element im iranischen Volk sozusagen niederschlagen, die dann versuchen aufzustehen, dann hat der Donald Trump nicht dazu beigeführt, dass es mehr Freiheit gibt, sondern dass es mehr Tod gibt.
Aber kann die Schweiz etwas machen?
Was die Schweiz, ich habe vorher gesagt, was die Schweiz machen sollte. Die Schweiz muss überall, ohne sozusagen zu behaupten, dass es jetzt der ganz grosse Beitrag ist, aber man kann einen leisten. Erstens einmal das iranische Regime isolieren, noch stärker isolieren, indem man die Sanktionen übernimmt. Zweitens einmal glaube ich tatsächlich, die Schweiz könnte Ort sein, wo Konferenzen stattfinden für alle iranischen Communities, Gruppierungen, iranische Zivilgesellschaft, Opposition, damit die ins Gespräch kommen können und die sich organisieren können, um zu unterstützen, dass es vielleicht einmal eine Veränderung im Iran gibt. Und was die Schweiz schon auch machen muss, das ist vielleicht bis jetzt, also die Einhaltung des Völkerrechts ist schon auch wichtig und auch eine gewisse Form von Deeskalation, dass es am Schluss kann es auch nicht sein, dass es einfach sozusagen nur mit Zerstörung und Tod funktioniert. Und man darf schon nicht vergessen, bei aller Abscheu, die ich auch vor diesem Regime habe, aber einfach Bombardements führen zu brutalen Schäden auch bei Leuten, die völlig unschuldig sind. Also eine Schule von Mädchen ist sicher ein Fehler gewesen, bombardiert worden mit toten Leuten.
Also das wissen wir nicht, was
das ist. Zu glauben, dass es einfach sozusagen rein mit einem Bombardement von Luft raus automatisch zu einem Regimewechsel kommt, ist extrem naiv. Und
Regimewechsel ich möchte zwei Sachen aufnehmen. Sanktionen, härtere Sanktionen gegen das Regime, gegen die Revolutionsgarde, die ja nicht nur eine militärische Organisation ist, sondern im Prinzip eine Gruppe, eine wirtschaftliche Gruppe mit sehr viel wirtschaftlicher Macht und sehr viel Geld. Und das Zweite, ein Dispute in der Schweiz, dass die zusammenkommen und da können.
Die Schweiz macht ja bereits sehr viel. Eben, wir vermitteln ja im Moment zwischen den iranische Regime und den USA, das machen wir ja schon sehr lange und das ist jetzt sicher eine sehr wichtige Aufgabe, die man weiter führen muss. Für alles andere, oder jetzt muss man mal schauen, wie sich das entwickelt, von Tag zu Tag. Es ist so sehr früh zum vorderen Jahr, man muss da die Zivilbevölkerung unterstützen. Wenn man noch nicht weiss, gehen wir jetzt auf einen längeren Krieg zu oder ist es jetzt ein relativ kurzer Regime-Change? Was ich aber schon noch sagen will, ist, oder, das Dilemma vom Völkerrecht zeigt sich da jetzt exemplarisch. Man sagt, es ist ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg. Und das ist es per Definition. Ja. Weil das Völkerrecht sagt natürlich, es braucht einen UNO-Beschluss für so einen Angriff. Oder? Und einen UNO-Beschluss wirst du natürlich nie bekommen bei einem Iran, weil es die Achse Moskau, Teheran, Peking gibt, also Chinesen, die Russen, würden nie zustimmen zu so etwas. Und darum ist es per Definition immer völkerrechtswidrig. Und da will ich einfach noch den Bogen schlagen. Es ist ganz, ganz entscheidend, dass die Schweiz ihre Neutralität wahrt. Und das zeigt uns das einmal mehr. Weil alle die, die fordern und sagen, wir müssen Neutralität aufweichen, zum Beispiel bei einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg, müssen wir uns automatisch auf die Seite vom Angegriffenen stellen. Das heisst, in dem Fall müssten wir uns jetzt auf die Seite vom iranischen Regime stellen. Und das wäre total absurd. Gut. Und das zeigt einmal mehr, wie wichtig eben die Konsequenz in Neutralität ist. Weil die Welt ist kompliziert.
Da habe ich schon eine andere Ansicht. Oder auch das Schutzmachtmandat, das ist ja schon fraglich. Oder das da empfängt unseren Außenminister, der iranische Außenminister, und die lächeln da in die Kamera. Was gibt das für ein Bild für all die Iranerinnen und Iraner, die auf der Straße waren und gekämpft haben für ihre Rechte und auf dermaßen brutale Art und Weise dann ermordet worden sind, vergewaltigt worden sind? Es geht einfach nicht. Ich finde, wir sind nicht Schutzmacht für das islamistische Regime. Nein, das sind wir wenn schon für die Iranerinnen und Iraner. Und genau dort oder, müssen wir ansetzen. In der also,
wir haben noch zwei weitere Themen. Wie werden künftig die Steuern berechnet? Die Frage teilt die Schweiz.
Individualbesteuerung steht gemäss neuesten Umfragen auf der Kippe. Die Vorlage verspricht das Ende der Heiratsstrafe und mehr Anreiz für Zweitverdienende. Aber gleichzeitig warnen Kantone vor hohen Einnahmeausfällen und grossem Aufwand. Verliert die Vorlage wegen Kosten und Komplexität an Unterstützung oder ist sie der notwendige Schritt zu einem zeitgemäßen Steuersystem?
Benjamin Fischer, 50% profitieren. Bis 36% ändert nichts. Also, ich tue das zusammenrechnen. 86% bei einem Ja geht es nicht schlechter. Warum wehren ihr euch so dagegen? Es betrifft ja auch eure Wähler.
Weil die Rechnung so einfach zu kurz greift. Oder ich würde sogar sagen, nicht stimmt. Oder? Im Moment geht es jetzt nur mal um die direkte Bundessteuer. Da muss man mal sagen, ein Viertel der Bevölkerung zahlt sowieso keine direkte Bundessteuer. Die betrifft es gar nicht. Über 80% der direkten Bundessteuer wird von 16% der Leute gezahlt. Also es ist eigentlich ein relativ kleiner Teil der höheren Einkommen, wo der Großteil der direkten Bundessteuer zahlt. Also eigentlich direkt betroffen, wirklich dort, was einschenkt, sind relativ wenig. Aber was man da nicht berücksichtigt, sind natürlich die ganzen Folgen, weil die Kantone müssen dann das auch nachvollziehen. Und über das hat man dann noch nicht geredet. Und das hat man dann eben noch nicht einbezogen in diesen ganzen Rechnungen. Und man muss klar sagen, die Individualbesteuerung, das ist ein Steuersplitting für reiche Doppelverdiener-Ehepaare. Also, wenn eine Ärztin mit einem Architekt zusammen ist, oder, der eine verdient 300'000 und der andere Partner 200'000, dann sparen die über 10'000 Stutz Steuern. So, und das ist jetzt die Individualbesteuerung, die die SP so unterstützt. Wer aber verliert, sind Familien. Familien, wo jemand hauptsächlich Familienarbeit macht und jemand hauptsächlich die Erwerbsarbeit macht und wo ein ungleiches Einkommen haben. Und für die müssten wir eigentlich Politik machen und die nicht nur bestrafen.
Das traditionelle Familienmodell verliert.
Aber nur, wenn man sehr hohes Einkommen hat. Also, du hast gesagt, und das stimmt genau, 50% fahren besser von allen, 36% bei denen verändert sich nichts und 14% zahlen ein bisschen mehr. Und die 14% sind die Ehepaar mit dem traditionellen Familienmodell, wo aber 150, 200 oder mehr 1'000 pro Jahr verdienen. Und die haben jetzt eigentlich ein Privileg. Das heisst, es ist korrekt, dass man das macht. Und ich finde, es geht um eine letztlich, das so ist die Verteilungswirkung. Das ist unbestritten, das steht im Bundesbuch, hat der Bundesrat so durchgerechnet.
Ja, aber die Umsetzung in den Kantonen ist noch nicht
Umsetzung. Können wir noch.
Um was es grundsätzlich eigentlich geht, ist, dass wir auch im Steuerrecht zur Modernität finden müssen, dass jede Person, egal ob verheiratet oder nicht, egal ob Mann oder Frau, vor dem Fiskus gleichgestellt ist. Und das ist eine grundsätzliche Reform, die nötig ist, um die Heiratsstrafe so abzuschaffen, dass wir auch im Steuerrecht im 21. Jahrhundert
gelangen. Also es geht um etwas grundsätzlich, wenn bei den Jungen anschauen, sehr viele arbeiten beide.
Ja, als ich geheiratet habe, sind wir auch beide zusammen erwerbstätig, zu fast 100%. In der Kinderphase waren das unterschiedliche Pensen, die wir hatten. Es hat sogar 2-3 Jahre gegeben, wo ich wirklich wenig zum Erwerb beigetragen habe, zum Gemeinsamen. Und das hat sich später wieder geändert. Also in der heutigen Zeit gibt es das sogenannte traditionelle Einverdienermodell gar nicht mehr. Und das traditionelle Familienmodell, das moderne, das angepasste, ist doch heute, dass man Familienarbeit und Erwerbsarbeit in gewissen Pensen eben auch aufteilt. Und dass es doch keine Rolle soll spielen, wer, wenn, wie viel beiträgt zum gemeinsamen Einkommen, dass man das zusammenzählt und dann, wie zum Beispiel im Aargau ist das so, zum halben Satz besteuert. Und dann, oder, kommen ja, dann wird eben auch Teilzeitarbeit belohnt. Und das ist heute ja die Möglichkeit, wieder einzusteigen. Und darum ist doch heute, erwarte ich oder von beiden Partnern, dass sie sich an der Familienorganisation beteiligen. Und ich muss mir doch nicht vom Freisinn oder irgendjemandem sagen lassen, wie ich auf ein ganzes Leben lang meine Familienorganisation mache.
Aber ist es nicht am fairsten, wenn man das eben so macht, wenn man das aufteilt? Es gibt den Mann, der etwas verdient, es gibt die Frau, die etwas verdient. Egal, ob sie verheiratet sind, in einem Konkubinat leben, es ist genau das Gleiche.
Nein, das ist eben überhaupt nicht das Gleiche. Oder? Und das zeigt eben den Kern des Themas. Es ist eigentlich ein Angriff auf die Ehe als Wirtschaftsgemeinschaft. Eine Ehe ist eine Wirtschaftsgemeinschaft, wie das Marion Binder gesagt hat. Beide tragen etwas bei. Im Zivilgesetzbuch steht genau, dass beide nach ihren Möglichkeiten in Familienarbeit und oder Erwerbsarbeit und oder Mithilfe im Betrieb des anderen Staates noch seinen Teil beitragen. Und am Schluss ist das eine Einheit. Und darum soll es eben auch zusammen besteuert werden. Weil es ist ja logisch, man heiratet ja auch, wenn es um die Familie geht, um eben können eine intelligente Aufteilung machen. Und das ist bei den einen vielleicht 50-50, aber bei anderen ist es vielleicht so, dass jemand voll Familienarbeit macht und jemand fürs Erwerbseinkommen schaut. Weil was eben diese Seite immer völlig ausklammert, ausblendet, ist, dass sie müssten ja beide ungefähr gleich viel verdienen, um profitieren von der Individualbesteuerung. Und das heisst eben nicht automatisch, dass sie beide gleich viel arbeiten. Damit setzt man immer voraus, dass beide das gleiche Erwerbspotenzial, das Einkommenspotenzial haben. Aber das ist überhaupt nicht so. Es gibt ganz viele Ehepaare, wo jemand ganz einen anderen Ausbildungsstand hat als die andere Person. Und die andere Person könnte, selbst wenn sie 100% arbeiten, nie so viel zum Erwerbseinkommen beitragen. Und dann übrigens sind Kapitaleinkommen sind dann gar nicht berücksichtigt. Das heisst, jede Steuererklärung wird eine kleine Scheidung. Dann musst du schauen, das Vermögen musst du aufteilen. Und dann musst du schauen, dass dort, wo das Haupterwerbseinkommen ist, nicht auch noch das Kapitaleinkommen ist. Das heisst, du musst auf die andere Person übertragen. Und es gibt Tür und Tor für ganzen Haufen Tricks und Umgegen. Also die Einzigen, die sich die Hände reiben, sind Treuhänder und Steuerberater, die dann die Aufteilung
eine Familie machen. Ist eine Wirtschaftsgemeinschaft.
Eine Familie ist eine Wirtschaftsgemeinschaft und man heiratet, ich hoffe mal, in erster Linie aus Liebe. Und weil man sich gegenseitig verspricht, sich beizustehen und miteinander durchs Leben gehen, auch wirtschaftlich. Aber man sagt doch nicht damit, dass man gegenüber dem Fiskus sozusagen nur noch eine Person wird. Also, meine Frau und ich würden nie im Leben sagen, weil wir geheiratet sind, uns lieben und zusammen durchs Leben gehen wollen, wenn wir gegenüber dem Staat sozusagen nicht mehr als Individuen behandelt werden. Auch nicht beim Fiskus. Und ich meine, dass es so ist, dass es im Moment keine Individualbesteuerung hat, hat natürlich damit zu tun, dass das Steuerrecht in der Schweiz im Gegensatz zum Eherecht, das wir 1988 zum Glück gegen den Widerstand der SVP erneuert haben, ist halt noch stehen geblieben in dieser alten Idee von der Ehe als Gemeinschaft, die ein Oberhaupt hat und jemand, der sozusagen den Befehl akzeptieren muss. Ich sage nicht, dass das heute immer noch so ist und dass alle, die gegen die Individualbesteuerung das so sehen. Aber von dort her kommt das heutige Recht. Und ich glaube, wir müssen jetzt den Schritt machen, damit wir auch gegenüber dem Fiskus, gegenüber dem Staat, auch bei den Steuern, jede Person als eigenständige Person
besteuert. Als Gemeinschaft, das ist keine alte Idee. Das ist etwas Topmodernes. Und, das ist immer
noch das Beste. Die Idee ist alt, aber du
kannst sagen, es ist gut. Wir haben noch ein wichtiges Thema.
1984 hat das Bundesgericht entschieden, es ist verfassungswidrig, dass Konkubinatspaare anders behandelt werden bei den Steuern, weil man in höhere Progression kommt. Und alle Kantone, die meisten Kantone, haben gehandelt. Und zwar die meisten mit gemeinsamer Besteuerung und Vollsplitting. Man zählt es zusammen. Und jetzt kommen wir auf Bundesebene und stellen das ganze System von der kommunalen über die kantonalen bis zu den Bundessteuern um. Nur weil es mehr auf Bundesebene nicht gelöst hat. Das gibt 1,7 Millionen Steuererklärungen mehr. Das gibt einen riesigen Verwaltungsaufwand. Und darum ist es ganz einfach, man macht auf Bundesebene das Gleiche von dem,
was kantonal ist. In einer Woche werden wir es wissen. In einer Woche werden wir es wissen. Dann ist die Abstimmung. Jetzt springt also doch der Bundi dort, wo das Wallis schmürzelt.
Nach der Brandkatastrophe in Gramontana will der Bund den Opfern einen direkten Solidaritätsbeitrag von 50'000 Franken zahlen und stellt 35 Millionen Franken in Aussicht. Kritiker warnen vor einem Präzedenzfall und pochen auf das Verursacherprinzip. Ist die Bundeshilfe ein Zeichen von Solidarität oder eine heikle Ausweitung von der staatlichen Verantwortung?
John Pulp, findest du es richtig, dass der Bund einspringt, statt dass es Wallis macht oder Gramontana oder am Schluss dann wahrscheinlich ein Wirtepaar, das irgendwo auch eine Schuld wird tragen?
Also zum ersten Teil der Frage sage ich ja, es ist richtig, dass der Bund einen Solidaritätsbeitrag macht. Aber das heisst selbstverständlich nicht, dass die Verursacherinnen und Verursacher, die dann nach einer strafrechtlichen Untersuchung und Urteil von Gericht dann auch ihren Anteil bringen müssen. Aber wir müssen auch realistisch sein. Die Tragödie ist so gross, die Anzahl der Betroffenen ist so gross, dass zu glauben, dass man mit Versicherungen, die es gibt, und dem Vermögen, das man vielleicht findet, wie allenfalls dann einmal als verantwortlich definierten, genügend Geld findet, um das nur annähernd entschädigen können, wäre komplett naiv. Also, und darum braucht es, glaube ich, auch jetzt als Zeichen für Solidarität angesichts von dem riesigen Drama, das wir in unserem Land erlebt haben, braucht es, glaube ich, tatsächlich, dass der Staat einen Teil übernimmt, auch als Zeichen dafür, dass man sofort hilft und nicht abwartet, was Jahre gehen wird, bis es dann einmal urteilt.
Ein Zeichen von der Solidarität, dass es schneller geht, dass diesen Opfern geholfen werden kann.
Ja, eben, das sagt John Pulp schon richtig. Es geht um Zeichen. Aber wenn schon der Staat muss ein Zeichen geben, dann wäre das der Staat Wallis, der Kanton Wallis und die Kommunen, die da zuerst verantwortlich sind. Also auch wenn es um Brandschutzvorschriften und Kontrollen von denen geht, das ist also nicht der Bund zuständig. Ich wundere mich wirklich, wie jetzt da der Bund muss einspringen muss. Also ich verstehe das völlig und der Guy Parmelin macht auch eine hervorragende Arbeit, auch wie er Verhandlungen führt, auch mit Italien, auf die Opferfamilie zugeht. Alles das, was Wallis einfach irgendwie völlig vergeigert hat, oder? Und offensichtlich sind sie völlig überfordert. Aber dass man jetzt einfach sagt, der Bund muss jetzt einspringen und zahlen. Also nur mal siehst, gibt es Versicherungen. Nachher, es gibt Opferschutz, Opferhilfe. Es gibt Gemeinden, es gibt den Kanton. Und dass dann der Bund kann irgendwo bei einem Härtefall einspringen und sagen, dort und da muss man etwas leisten, weil sonst niemand geleistet wird. Ja, das kann ja sein. Aber dass man jetzt einfach vorprescht, da würde ich dann aber gerne sehen in einem Gesetz, oder? Und das ist wirklich eine unglaubliche Tragödie und sie ist eigentlich beispiellos so in dem Sinn. Aber dann muss man in einem Gesetz schreiben, ab wie vielen Toten genau ist es noch jetzt eine Bundeskompetenz und nicht mehr beim Kanton. Das müssen wir also, schon irgendwo festlegen.
Das Vorpreschen vom Bund höre ich da.
Ich finde es richtig, dass der Bund den Vorschlag macht. Es sind im Gesamten etwa 7,5, 8,5 Millionen. Also jedes Opfer kommt 50'000 Franken bzw. das Umfeld 50'000 Franken über. Und die Tragödie ist so immens, so riesig. Und das Ausland Und ist so international, jetzt hat es Wellen geschlagen. Und das interessiert wahrscheinlich niemand im Ausland, ob es das Kanton Wallis ist oder unser Land. Ich glaube, da geht es um die Reputation auch von unserem Land und der direkten und schnellen Hilfe von diesen Opfern. Und man muss ja noch eins sagen. Darum ist es ja so wichtig, dass man es macht. In dieser Brandnacht, in dieser furchtbaren, hat ja auch niemand von diesen Spitälern in diesen anderen Ländern gefragt, ja, wie finanzieren sie denn das? Man hat sofort und schnell geholfen und darum muss man das also, jetzt auch machen.
Es geht die Verantwortlichkeiten,
die tut man nachher klären.
Kann man dann als Parlament und ihr Entscheidung darüber überhaupt noch Nein sagen? Oder hat man dann nicht eine neue Reputationsschaden?
Das Parlament ist frei zu entscheiden, wie es will. Ich würde der Mehrheit von meinen Kolleginnen und Kollegen wirklich empfehlen, ja zu sagen, und zwar nicht nur wegen der Reputation, das stimmt ja schon auch, sondern auch wegen dem Verständnis, wie wir in diesem Land miteinander umgehen. Gerichte werden entscheiden, welche Verantwortlichkeiten die Gemeinde Crans-Montana hatte, welche Verantwortlichkeiten der Kanton Wallis allenfalls hatte. Und das wird wahrscheinlich nicht so angenehm sein und das wird auch so sein. Gut. Aber wir haben doch gemeinsam auch eine Pflicht, auch am Kanton, der vielleicht grosse Fehler gemacht hat, das will ich nicht ausschliessen, aber ich möchte es heute auch noch nicht schon klar feststellen, unterstützen bei so einer riesigen Tragödie. Das ist für mich auch eidgenössische Solidarität. Gut. Darum entspricht es auch meinem Staatsverständnis, wie wir in der Schweiz miteinander umgehen, dass wir hier da auch miteinander versuchen, von Anfang an diesen Opferfamilien zu
helfen. Danke, John Pult, Marianne Binder, Benjamin Fischer für die engagierte Diskussion. Morgen im Tag täglich geht es dann um den Iran und um die Situation im Iran. Jetzt wünsche ich Ihnen einen schönen Sonntagabend. Ade miteinander.